Deutschlandfunk.
Krieg ist ja nie wirklich ganz vorbei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Wenn Verträge unterzeichnet und Waffenruhen ausgehandelt worden sind, dann hat das Leid oft trotzdem kein Ende. Ist der Krieg nicht schlagartig vorbei? Sehen wir immer wieder. Ja, heute fragen wir uns nämlich, wie die Ukraine, wie Gaza oder wie auch der Osten Kongos vielleicht irgendwann mal aussehen wird, wenn denn der Krieg, wenn die Kämpfe erst vorbei sind. Denn wir konnten schon 1945 sehen, dass eben nicht alles mit einem Mal vorbei war. Wir sind in den letzten Jahren, wenn wir live unterwegs waren, bei euch zu Hause, in euren Lieblingsorten, in euren Lieblingshallen, euch da getroffen haben, da sind wir oft gefragt worden, hey, könnt ihr mal was über Schlesien erzählen? Weil vielleicht habt ihr das mal irgendwo aufgeschnappt, vielleicht kennt ihr es aus der eigenen Familie, denn aus Schlesien begann 1945, vor, mit und nach Ende des Zweiten Weltkriegs, eine wahnsinnige Flüchtlingsbewegung. Abertausende Menschen, die vertrieben wurden, wenn sie sich nicht schon vorher von sich aus auf den Weg gemacht hatten. Ja, und weil ihr gefragt habt und weil wir dieses Jahr eben schon öfter über das Jahr 1945 und das Ende des Zweiten Weltkriegs gesprochen haben, geht es heute um die Flucht und die Vertreibung aus Schlesien.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Vor Schlesien würde ich jetzt aber mal mit einem Moin beginnen, Matthias.
Moin, moin.
Denn es geht ganz weit rauf in den Norden für uns bald. Am 1. Oktober kommen wir rauf nach Lübeck.
Und zwar genauer gesagt ins Kolosseum. Und wenn ihr auch Lust habt, dann müsst ihr um 19 Uhr da sein. Da werden wir uns nämlich auf die Bühne begeben und eine Sendung aufzeichnen über den Terroranschlag in Paris 2015 im November auf das Theater Bataclan und das Fußballstadion Stade de France, wo viele, viele Menschen umgebracht wurden und wo der IS hinterher die Verantwortung übernommen hat. 1.10., 19 Uhr, Lübeck, Kolosseum.
1. Oktober, Lübeck, jawohl, wir kommen zu euch und freuen uns. Also Matthias, heute aber erstmal Schlesien, Matthias. Vielleicht fangen wir ganz einfach an. Wo liegt Schlesien eigentlich?
Ja, ganz grob gesagt, auf der heutigen Landkarte im südwestlichen Polen. Mhm. Also da ist der Hauptteil Schlesiens und um diesen Teil geht es auch heute.
Und Breslau da zum Beispiel, eine ganz besondere, ganz wichtige Stadt. Während des Zweiten Weltkriegs noch war dieses Schlesien in großen Teilen deutsches Staatsgebiet. Man spricht dann von den ehemaligen Ostgebieten, zu denen Schlesien gehörte. Und da lebten eben auch zu großen Teil deutschsprachige Menschen. Und deren Flucht, Matthias, begann dann, aber im Grunde ja nicht erst im letzten Kriegsjahr. Es ging schon früher los.
Naja, es wird sehr viele, vielleicht auch kleinere Anzeichen gegeben haben, dass der deutsche Vormarsch, wie man das damals nannte, so nicht weitergehen würde, sondern im Gegenteil zu einem Rückzug werden könnte. Etwa im Winter 1942-43 nach der Schlacht von Stalingrad, bei der die 6. Armee unter General Paulus unterging und etwa 1 Million Soldaten auf der Seite der Deutschen und nochmal 1,1 Millionen auf Seiten der Roten Armee gestorben sind. Und etwas später, dann im Sommer 1944, dann kam wirklich die endgültige Wende mit der Niederlage der Heeresgruppe Mitte und der Rückeroberung der belarussischen Stadt Minsk durch die Rote Armee. Und danach, da leistete die deutsche Wehrmacht nur noch Gegenwehr. Das war nur noch ganz selten von kleineren Erfolgen begleitet, aber der Vormarsch der Roten Armee gen Westen, der konnte nicht mehr gestoppt werden.
Und viele Menschen, eben deutschsprachige Menschen, machten sich auf die Flucht. Wann ging das so richtig los? Wann setzten Vertreibung und Flucht ein?
Naja, also die Entscheidung zur Flucht, das war natürlich ein individueller Vorgang. Manche trauten der Wehrmacht zu, die Rote Armee doch wieder zurückzudrängen, oder sie glaubten den Durchhalteparolen der Nazi-Größen, oder man sagte, der Krieg ist verloren und die sowjetischen Soldaten werden bald vor unserer Tür stehen. Und dann, und das war sehr wichtig, da gab es eben diese wirklich brutalen Erzählungen über die Brutalität der sowjetischen Soldaten mit Vergewaltigung, Plünderungen und Mord und Totschlag. Das hat dann für viele, viele Menschen wirklich den Ausschlag gegeben, aus den deutschen Ostgebieten gen Westen zu fliehen. Und die Flucht- und Vertreibungsbewegung, die nimmt im Oktober 1944 zu. Da nämlich ist die Rote Armee zum ersten Mal auf ostpreußischem Boden. Und von da an gibt es wirklich kein Halten mehr. Mhm. Flüchtlingstrecks und Elendszüge, die sich auf den Weg machen in den Westen und dort auf eine Gesellschaft in der Katastrophe stoßen.
Das war, das kann man sich ja vorstellen, auch alles schon während es passierte Thema, ne? Also schon während des Kriegs, Matthias, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, haben sich die Alliierten getroffen, um über den Fortgang und die Zukunft zu sprechen, ja? Und auch da waren eben Flucht und Land Und die Frage, wo, wer, wie leben darf in Zukunft, eigentlich auch schon Thema.
Ja, und wenn man sich das heute anguckt, dann ist das aus unserer Sicht heute schwer nachvollziehbar. Die Westalliierten haben dem Wunsch Stalins entsprochen, die beim sogenannten Hitler-Stalin-Pakt vom August 1939 von der Sowjetunion, ich sag mal, geraubten polnischen Gebiete zu behalten. Und da es ja nach wie vor viele Polen gab, die dort lebten, wurde beschlossen, als Entschädigung den Polen ein etwa gleich großes Gebiet im Westen zuzuschlagen. Und da gibt es natürlich ein Problem. Im Osten Polens wurden Polen von der Roten Armee vertrieben und im Westen vertrieben Polen Deutsche. Auf dem Papier stand, das alles habe human abzulaufen, aber das Gegenteil war der Fall. Es waren brutale Verdrängungen, die auf nichts und niemanden Rücksicht genommen haben.
Weiten wir den Blick vielleicht nochmal ganz kurz, Matthias. Es gibt ja auch noch verschiedene Ostgebiete, habe ich vorhin schon angesprochen, nicht nur Schlesien, das dann ja Polen zugeschlagen wurde. Auch im heutigen Tschechien lebten damals sehr viele Deutsche. Wie wurde da so vorgegangen?
Naja, das bekannteste Beispiel sind die sogenannten Beneš-Dekrete, von der tschechoslowakischen Nationalversammlung 1946 beschlossen, benannt nach Staatspräsident Edvard Beneš. Ist aber irreführend, weil viele der Dekrete schon vorher von der Exilregierung vorbereitet waren. Das war eine Reaktion auf das Münchner Abkommen vom 30. September 1938 oder auch Rache. Denn 1938 wurde die Tschechoslowakei praktisch zerstört durch Deutschland. März 1939 marschierten deutsche Truppen in Prag ein und zerstörten die damals so bezeichnete Resttschechei. Und das hat das Selbstwertgefühl der Tschechen massiv erschüttert. Und die Quittung kam dann mit den Vertreibungen der Deutschen aus der Tschechoslowakei nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Der Krieg war also vielleicht vorbei, aber überall in Europa waren Menschen auf der Flucht. Und wie ihr euch das vorstellen könnt oder vielleicht eher vorstellen müsst, das beschreibt jetzt Wiebke Lehnhoff.
1939 beginnt Deutschland den Zweiten Weltkrieg. Millionen Menschen werden getötet, versklavt und entrechtet. Besonders Juden werden verfolgt und ermordet. Schließlich beginnt sich das Blatt zu wenden, denn die Front der alliierten Kriegsgegner rückt vor. Ab Herbst 1944 fliehen Deutsche aus den sogenannten Ostgebieten wie Ostpreußen, Pommern und Schlesien. Das Gebiet Schlesiens liegt im Landesinneren, heute vor allem in Polen, ein kleiner Teil in Tschechien und noch ein Zipfel in Deutschland. Grob gesagt zieht sich Schlesien von Hoyerswerda und Görlitz aus, entlang der Neiße und Oder Richtung Südosten bis Katowice in Polen, früher Katowice. Deutschsprachige Menschen leben dort seit dem 13. Jahrhundert. Adolf Hitler will generell das deutsche Gebiet weiter nach Osten ausweiten. Deshalb werden ab 1939 in vielen Ländern Menschen vertrieben und auch ermordet. Die NS-Propagandasendung Wochenschau beschönigt:
Volksdeutsche Bauern kehren heim ins große Vaterland.
Verlassene Wohnungen polnischer und jüdischer Auswanderer werden gesäubert und für Volksdeutsche bereitgestellt.
Als dann ein Ende des Nazireiches absehbar wird, fürchten sich viele Deutsche in den Ostgebieten vor Rache. Sie können allerdings nicht direkt nach Westen fliehen, weil das gegen die Nazi-Ideologie geht. Hitler betont noch Ende Januar 1945:
Wer der Nation aber feil oder charakterlos in den Rücken fällt, wird unter allen Umständen eines schimpfenden Todes sterben.
Deshalb warten viele lange ab und müssen dann überstürzt aufbrechen, so wie Gudrun Hamann aus einem Ort nahe der schlesischen Hauptstadt Breslau, heute Wrocław. Hamann erzählt dem MDR, dass sie 9 Jahre alt ist, als die Familie Ende Januar 1945 mitbekommt, dass alte Leute zum Bahnhof gebracht werden.
Da sprang mein Vater wie elektrisiert auf und sagt: Zieht euch an. Und dann wurde ein Schlitten mit dem Gepäck beladen. Meine 2-jährige Schwester wurde in Kinderwagen verpackt und dann ging es zum Bahnhof.
Der Vater bleibt zurück. Die anderen fahren ein Stück mit dem Zug und müssen dann umsteigen. Da ist alles überfüllt von flüchtenden Frauen, Kindern und Alten.
Meine Mutter war mit meiner kleinen Schwester und meiner großen Schwester schon in dem Zug. Und der Zug setzte sich in Bewegung und ich stand noch draußen. Und ich habe geschrien. In dem Moment hat jemand geistesgegenwärtig die Notbremse gezogen. Und diese Situation, da wache ich nachts oft noch auf und ich sehe den Zug vor mir.
Andere Menschen brechen mit Pferdewagen auf und müssen sich in endlose Flüchtlingstrecks einreihen. Die können auf dem Land oft nur eine Straße nehmen. So erlebt es Magdalena Hitze, wie sie dem Haus der Geschichte erzählt. Sie ist 21 Jahre alt, als sie im März 1945 flieht. Aus einem oberschlesischen Dorf, vor dem die sowjetische Armee steht.
Dann haben wir mit fliegender Eile gepackt. Früh um 6 Uhr standen wir vorm Hof und konnten nicht raus. Irgendwann ist dann mal eine Lücke gewesen, dass wir uns da reinschieben konnten. Für 1 Kilometer hat er bis Mittag um 12 gebraucht.
Die Flüchtlinge sind oft in eisigem Wetter unterwegs. Viele Kinder und Alte erfrieren. Zur Kälte kommt noch Hunger dazu. Weil die Sowjetarmee schneller vorankommt, überrollt sie an etlichen Orten die Flüchtlingstrecks, manchmal wortwörtlich, und misshandelt, vergewaltigt und tötet Menschen. Wer einen Zufluchtsort findet, kann dort oft nicht bleiben. Nach Kriegsende beschließen die alliierten Siegermächte USA, Großbritannien und Sowjetunion auf der Potsdamer Konferenz am 1. August 1945,
dass die Überführung der deutschen Bevölkerung aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn nach Deutschland durchgeführt werden muss. In geordneter und humaner Weise.
In der Realität werden die Menschen oft entweder in wilden Vertreibungen von der Straße aufgegriffen oder nur mit kurzer Vorlaufzeit in Gütertransporte gezwängt. Ohne ordentliche Versorgung werden sie auf Tage- oder wochenlangen Fahrten nach Deutschland verfrachtet. Dort angekommen werden die Vertriebenen auf die verschiedenen Besatzungszonen verteilt und eher ablehnend empfangen, wie Carola Lommer in Niedersachsen erlebt.
Die sagten, warum kommt ihr denn überhaupt? In Schlesien, da waren wir die Deutschen. Und hier waren wir die Polacken.
Wolfgang Thierse aus Breslau erinnert sich im ZDF an die Situation in Thüringen.
Sind zwangseingewiesen worden in eine Wohnung, dann stößt man nicht auf Freundlichkeit und Zustimmung. Und so das Vorurteil, den anderen etwas wegnehmen, ohne dafür etwas geleistet zu haben.
Insgesamt werden mindestens 12 Millionen Menschen aus den früheren deutschen Ostgebieten vertrieben. Darunter mehr als 3 Millionen Schlesierinnen und Schlesier.
Wiebke Lehnhoff hat uns von Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg erzählt, hier in 1 Stunde History. Und selbst miterlebt damals hat das alles Sigrid Krülle. Hallo Frau Krülle.
Ja, grüße, halt ich mal.
Sie sind in Schlesien geboren worden, richtig, Frau Krülle?
Ja, ich bin 1939 in Schlesien geboren und hatte 2 kleinere Schwestern. Wir wohnten in Beersdorf im Kreis Waldenburg. Das ist gar nicht allzu weit weg von der Grenze zum damaligen Sudetenland bzw. Tschechoslowakei. Mhm. Im Waldenburger Bergland, im Tal unten oder im Land, wie die Bauern in unserem Dorf sagten, war Schweidnitz. Also zwischen Schweidnitz und Waldenburg gelegen, in einer wunderschönen Landschaft, Waldenburger Bergland. Ja, ein Bauerndorf und auch meine Vorfahren waren alle Bauern in diesem Dorf gewesen.
Und dann waren Sie 6 Jahre alt, als Sie mit Ihren Eltern und Ihren 2 kleineren Schwestern fliehen mussten. Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Ich war noch keine 6 Jahre alt. Ausschlaggebend war der 7. März 1945. Wenn Sie schon jetzt von meinen Eltern sprechen, dann muss ich sagen, dass es an diesem 7. März, der uns dann und meine Mutter zu der Flucht bewegte, meinen Vater nicht mehr gab. Der war an der Oder gefallen. Dort war das deutsche Militär nochmal in seinen Resten zusammengerufen worden. Sie sollten den Marsch der Russen über die Oder verlangsamen oder verhindern, insbesondere auch um den Frauen im Hinterland, im Niederschlesischen, noch die Flucht zu ermöglichen. So wird das erzählt und aus den Worten, die mein Vater am 7.3. zu meiner Mutter sagte, geht das auch hervor, es ist eine Bestätigung. Also am 7.3. waren wir, wie das oft passierte, bei unseren Großeltern, den Eltern meines Vaters, auf dem großen Bauernhof, der ihnen gehörte, im Dorf, zu einer Festivität. Immer wenn jemand Geburtstag hat, in dem Fall eine 2-jährige kleine Cousine von mir, dann kam die Verwandtschaft zusammen und die kamen auch zum Teil aus den Nachbarorten und alle waren vergnügt. Diesmal war dieses Zusammentreffen sehr geprägt davon, dass mein Vater gefallen war. Es war sehr schlimm für die Großeltern, die ihre ersten 3 Kinder schon als kleine Kinder verloren hatten, beide Schwiegersöhne verloren hatten. Nun mein Vater und, was sie noch nicht wussten, ihr letzter Sohn war auch gefallen. Das war da noch nicht bekannt. Jedenfalls hatte meine Mutter, weil sie bei den Großeltern bleiben wollte und die auch zu deren Schutz und Trost beschlossen, sie bleibt da, denn diese Fluchtmöglichkeit war wahrscheinlich auch selbst meiner Mutter nicht unbekannt. Das war dann abends und dunkel und dann klopfte es an der Haustür von dem Bauernhaus und mein Großvater ging hinaus und da stand der Bürgermeister, er wolle meine Mutter sprechen und dann kam er rein und sagt, es geht der letzte Transport für Frauen mit kleinen Kindern, sie muss sich entscheiden und zwar sofort, ob sie mitgeht. Und da hat sich meine Mutter an den letzten Satz meines Vaters, als sie ihn am 21. Januar verabschiedete am Bahnhof noch in Waldenburg, von dort aus startete er damals, da hat er zu ihr gesagt, wenn die Russen kommen, musst du gehen. Und das ist ihr eingefallen und dann hat sie zu dem Bürgermeister gesagt, ja, wir gehen mit. Jetzt mussten wir das alles dann in ein, zwei Tagen zustande bringen und das hat dann auch geklappt. Als erstes wurde die Mutter meiner Mutter, die in Waldenburg berufstätig war, gerufen und die kam tatsächlich, das waren ja alles damals ziemliche Entfernungen, denn es gab kein Auto, keinen Bus und keine Eisenbahnen. Es musste also ganz viel mit Hilfe von irgendjemand bewältigt werden oder eben auch zu Fuß. Unsere Oma Selma, das war die Mutter meiner Mutter, ging mit uns auf die Flucht. Und unser Großvater aus Bersdorf, der blieb, der hat uns dann mit dem Pferdeschlitten bergabwärts und dann noch ein ganzes Stück weiter nach Waldenburg gebracht, wo der Start war für die Eisenbahntransporte mit den Frauen und Kindern. Und meine etwas jüngere Schwester, die Großmutter, die verbliebene Großmutter, die weint und dann sagt sie, warum weinst du denn? Wir können doch mal verreisen. Also wir Kinder haben die Dimension von allem, was da jetzt ablief, gar nicht ganz verstehen können. Wir gehen weg, ja, wir gehen weg. Flüchtling war nicht ganz fremd, denn vor unserer Schule, wo wir wohnten, war eine Verbindungsstraße, die auch an die tschechische Grenze ging. Und da kamen schon über Wochen oberschlesische Flüchtlinge mit den Trecks vorbeigezogen. Und das war unheimlich. Wir konnten das beobachten. Ich stand immer am Fenster und schaute lauter dunkle Gestalten. Und man hörte auch, dass es immer wieder Tote gab. Denn es war eisekalt. Der Winter 45 war eisekalt. Und die Leute waren zu wenig geschützt. Also sowas hatte ich dann auch schon gesehen. Und das brachte ich aber gar nicht in Zusammenhang mit unserem Transport, der jetzt per Zug erfolgte. Wir waren zunächst in Waldenburg, auch in völlig neuen Gebäuden, großen Gebäuden, wo unzählige Leute waren, untergebracht. Und ich stand immer nur und staunte und staunte. Und dann fuhren wir weiter. Und zwar über die Tschechoslowakei wurden wir nach Österreich transportiert.
Mhm, Frau Krülle, das hätte ich Sie jetzt fragen wollen. Also das eine ist ja, Sie haben es ja gerade beschrieben, wir gehen weg. Aber das andere ist, wo gehen wir dann hin? Also Sie sind dann mit dem Zug über Österreich, ja?
Wir sind über die Tschechoslowakei geführt worden nach Österreich, denn sowohl die Tschechoslowakei wie auch Österreich waren zu diesem Zeitpunkt noch unter deutscher Hoheit, jedenfalls freigegeben für diese Züge. Denn das, was der Zug, der uns durchführte, war ein Lazarettzug und war von der deutschen Wehrmacht gestellt. Das war nur an ganz wenigen Stellen bei der ganzen Flucht möglich gewesen, insbesondere dort in Niederschlesien, weil da die Russen etwas abgebremst wurden, anders als in Ostpreußen oder ähnlich. Und dadurch, also die Wehrmacht, soweit sie das konnte, die versucht hat, die restlichen, die Frauen und Kinder mit den Lazarettzügen rauszutransportieren. Das sah dann so aus, dass in einem Wagen lauter Lazarettbetten waren, Stockbetten, wie man das sonst auch kennt in solchen Lagern. Und jede Familie kriegte ein Bett und meine Großmutter oder Oma Selma, die schlief dann tagsüber und in der Nacht lagen dann meine Mutter und wir Kinder in dem Bett und kuschelten uns und wir Kinder waren, diese Großoma Selma und meine Mutter waren für uns Kinder der Schutz über alle Zeit, die kamen.
Das war offensichtlich eine sehr eindrückliche Phase und auch diese Fahrt mit dem Zug, ziemlich eindrückliche Momente in Ihrem Leben. Wo führte Sie denn dieser Weg denn aber letztlich hin? Also wo sind Sie dann mit Ihrer Familie untergekommen?
Wir sind nach einem halbjährigen Aufenthalt in Österreich nach Deutschland gekommen und dort nach einem Zwischenaufenthalt in Augsburg, in Dinkelscherben. Mhm. Dort waren wir im Oktober.
Dinkelscherben, helfen Sie mir schnell auf die Sprünge, Frau
Körpfülle.
Bei Augsburg, okay.
Ja.
Und da haben Sie dann Ihre weitere Kindheit verbracht?
Da haben wir unsere weitere Kindheit verbracht. Dort haben wir gelebt, bis wir entweder selber weggingen oder eine Schwester hat einen alten Bayern geheiratet. Und deshalb ist das, dort wurden auch meine Mutter, meine Großmutter aufgenommen. Und für uns Kinder war das auch immer ein Besuchs- und Zufluchtsort. Also praktisch unser weiteres oder neues Heimathaus,
neue
kann
Zuhause.
Man so sagen, ja. Und da sind wir auch heute noch in engster Verbindung. Ja.
Und Sie sind dort dann ja eben, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, auch zur Schule gekommen. Können Sie sich daran noch erinnern? Wie war das jetzt mit neuen Kindern an einem neuen Ort, in einer völlig neuen Welt, da auf die Schule zu kommen?
Ich war noch in Schlesien in die Schule gekommen mit fünf, mit 5 Jahren. Das war möglich, weil wir in der Schule wohnten und ich sowieso da spielerisch immer hinten mit drin saß. Das war für mich eine große Unterhaltung. Und ich kam dann in die 2. Klasse, Volksschule in Dinkelscherben. Und Sie haben recht, es passierte was Wichtiges. Ich weiß noch, sie ist vor mir, ich komme in die Schulklasse rein. Und da waren Dreierbänke, dreisitzige Bänke. Und in der vordersten Bank saß rechts ein Mädchen, links ein Mädchen und in der Mitte war der Platz frei. Ich komme rein, da kommen die beide auf mich zugerannt und haben mich auf diesen Sitz da reingezogen. Das war ein großes Glückserlebnis für mich. Mhm. Ohne Hemmung, ich war noch gar nicht ganz drin, haben sie mich schon mit dazugesetzt. Die wissen das gar nicht, wie ich ihnen da bis heute dankbar bin. Das war für mich das, was Sie ja auch nachfragten, Integration. Das war Integration in das Schulleben. Ich gehörte von Anfang an dazu und meine Schwestern auch. Kommt aber auch dazu, dass wir sehr gute Schüler waren und deshalb also auch Ansehen bei den Lehrern hatten und so weiter. Das hat diese Flüchtlingsein völlig überspielt.
Gab es andersrum jemals auf Seiten von anderen Kindern, bei anderen Eltern, bei Lehrern, in Vereinen oder bei den Behörden, wo auch immer, irgendwelche Vorbehalte gegenüber Ihnen, gegenüber diesen Schlesiern, die da jetzt kamen?
Es gab bei uns im Ort Dinkelscherben ein Barackenlager, das wohl errichtet worden war, als Augsburg bombardiert wurde. Und da wohnten dann schon noch einige Bombardierte, aber es kamen da auch Flüchtlinge rein. Es kamen da auch Familien rein mit sehr vielen Kindern. Und dort gab es also auch sozial schwierige Leute. Und da wurde dann im Ort gerne über die Barackerler geredet. Mhm. Und das waren dann von vornherein so etwas mit Misstrauen betrachtete Leute. So würde ich das jetzt mal so formulieren wollen. Wir gehörten dann nicht dazu, denn wir wohnten, wenn auch ärmlich, aber doch ganz alleine und hatten die ganze Ortsumgebung für uns als Spielfeld. Auch meine Schwestern und ich, wir sagen immer, wir haben eine glückliche Kindheit gehabt, obwohl wir kein Spielzeug hatten, kein Buch. Und einen Ball kriegte ich zum 10. Geburtstag, der lag da im Schaufenster und meine Mutter hat mir den geschenkt, weil sie selber zum 10. Geburtstag einen Ball gekriegt hat. Also das war, ja, es war die Armut. Die war schon, aber die Bauern waren auch nicht reich. Also das war nicht der große Unterschied. Aber insgesamt habe ich selber oder wir keine Diskriminierung erlebt, in dem, dass man uns nachgerufen hätte. Ihr seid ja die Flüchtlinge. Eher schon, dass wir evangelisch waren, war in der bayerischen Umgebung nicht so beliebt. Flüchtlinge sein war nicht schlimm, aber in dem Fall katholisch sein war schlimm. Ja.
Aus dem 5, dann bald 6-jährigen Mädchen, das damals aus Schlesien geflohen ist, ist dann übrigens eine ausgewachsene Juristin geworden, die sich wissenschaftlich mit der Oder-Neiße-Grenze beschäftigt hat, was sicher auch kein Zufall ist. Frau Kulle, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Erinnerung.
Ja, ich danke auch für Ihr Interesse.
Wir haben ja schon am Anfang angesprochen, dass nicht nur aus Schlesien mit Ende des Zweiten Weltkriegs Menschen vertrieben worden sind. Kann man erahnen, Matthias, irgendwie schätzen vielleicht, wie viele Menschen es insgesamt waren, die dann aus diesen ehemaligen Ostgebieten geflohen sind?
Ja, also schätzen ist wirklich das richtige Wort. Es ist wirklich schwer zu ermitteln, wie viele Menschen kamen, weil es damals natürlich kein Meldewesen gab. Die kamen einfach und verstreuten sich über die gesamte Fläche sozusagen. Manche hatten Verwandte im Westen, dann sind sie dort verschwunden und haben dort weitergelebt. Die Schätzungen gehen zwischen 12 und 18 Millionen. Wahrscheinlich liegt es irgendwo in der Mitte. Mhm. Jene Staaten, die von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg überfallen worden waren, die übten jetzt Rache unter den verschiedensten Bezeichnungen. Die Benesch-Dekrete hatten wir schon genannt. Und die polnische Forderung nach einem ethnisch reinen Nationalstaat, der nur den Polen gehören würde, der gehörte eben auch dazu. Und folgerichtig mussten dann alle Nicht-Polen das Land zwangsweise verlassen.
Vielleicht können wir das jetzt noch mal aufdröseln, Matthias, ein bisschen auffächern. Welche Ostgebiete eigentlich genau an wen gingen und von wo überall genau deutsche Minderheiten geflohen sind? Also welche Gruppen waren so von den Vertreibungen betroffen?
Ja, die Sowjetunion bekam den nördlichen Teil Ostpreußens um das damalige Königsberg, das ist heute Kaliningrad, und von dort sind die Ostpreußen geflohen. Mhm. Weißrussen und auch Ukrainer wurden dort angesiedelt. Polen bekam das südliche Ostpreußen, Pommern, Schlesien und Teile Brandenburgs. Und aus der Tschechoslowakei wurden die Sudetendeutschen vertrieben. Zudem gab es Flüchtlinge aus der UdSSR, aus Ungarn, aus den baltischen Staaten, aus Rumänien und dem damaligen Jugoslawien. Also eine sehr, sehr große europäische Flüchtlingsbewegung.
Ja, denn wie gesagt, fast überall waren Menschen auf der Flucht in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. Und Matthias Bär, der hat versucht, sich über all das einen Überblick zu verschaffen. Flucht und Vertreibung der Deutschen, Voraussetzungen, Verlauf, Folgen. So heißt eines seiner Bücher. Hallo, Herr Bär.
Einen schönen guten Tag.
Nochmal kurz zum Wann, Herr Bär. Diese große europäische Flüchtlingsbewegung, von der wir da sprechen, nach dem Zweiten Weltkrieg, die begann ja aber schon im Krieg, nicht erst danach.
Ganz genau. Also Zwangsmigrationen beginnen nicht erst mit dem Zweiten Weltkrieg, aber während des Zweiten Weltkrieges nehmen sie doch sehr, sehr hohe, große Ausmaße an. Und zwar die schon 1939, als das nationalsozialistische Deutschland die Heim ins Reich Umsiedlungen, das heißt die Umsiedlung von deutschen Minderheiten aus Ost- und Südosteuropa eingeleitet hat, dann haben wir während des Krieges 1944 Evakuierungen wiederum von sogenannten Volksdeutschen aus der Sowjetunion, aus Siebenbürgen in Rumänien, aus Kroatien. Und dann 1945, und zwar im Januar, startet die große Offensive der Sowjetunion. Und dann brechen die Menschen auf, soweit man ihnen das gewährt, und flüchten um ihr Leben in Richtung Westen. Mhm. Und nach 1945, also nach dem Ende des Krieges, 8. 9. Mai, da setzen dann in Polen und der Tschechoslowakei die sogenannten wilden Vertreibungen ein, sprich ohne gesetzliche Grundlage. Und letztendlich, der letzte Akt ist dann Artikel 13 des Potsdamer Abkommens.
Mein Kollege Matthias, wo Sie zum Beispiel jetzt das Potsdamer Abkommen ansprechen, Herr Bär, der hat uns ja vorhin schon von dieser Kettenreaktion erzählt, die im Grunde die Alliierten mit Ende des Zweiten Weltkriegs ja auch selber einleiten. Die Sowjetunion durfte die von Polen geraubten Gebiete behalten. Polen bekam dafür große Teile der ehemaligen deutschen Ostgebiete und die Vertreibungen liefen dann praktisch so von Ost nach West hintereinander her. War den Alliierten das nicht eigentlich als logische Konsequenz bewusst, was sie da taten?
Also zunächst einmal spielte eine große Rolle im Entscheidungsprozess für die Ausweisung, den Transfer der deutschen Bevölkerung, die Idee des ethnisch reinen Nationalstaats, so wie sie im 19. Jahrhundert geboren worden ist. Mhm. Das heißt, sprich, innerhalb der Grenzen eines Staates sollten möglichst nur Menschen einer ethnischen Gruppe leben. Davon versprach man sich Frieden. Und diese Idee ist durchgezogen worden. Man sieht es dann beim Vertrag von Lausanne 1923, wo die Türkei und Griechenland unter Assistenz der damaligen Großmächte den ersten obligatorischen gegenseitigen Bevölkerungsaustausch vereinbart haben. Und mit diesem Vertrag von Lausanne, da ist dieser Gedanke, dass Umsiedlungen möglich sind, in die Politik eingeführt worden. Und seither spielt Lausanne immer wieder eine Rolle. Mhm. Zweitens spielte natürlich eine Rolle die nationalsozialistische Eroberungs-, Besatzungs- und Vernichtungspolitik. Darauf berufen sich alle Staaten, die bei den Alliierten angesucht haben, dass bei Kriegsende die deutsche Bevölkerung ausgewiesen werden soll. Drittens spielt die neue Machtkonstellation am Ende des Zweiten Weltkriegs eine Rolle, sodass man sich auf diese Umsiedlungen, Vertreibungen unter den Großmächten verständigt, sodass dann nach Abschluss der Konferenz von Potsdam die sogenannten ordnungsgemäßen Umsiedlungen beginnen.
Jetzt haben Sie den Vertrag von Lausanne angesprochen, Herr Bär, deshalb möchte ich da auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir haben in einer Stunde History auch schon mal darüber berichtet, über eben dann diese Umsiedlungen zwischen Griechenland und der Türkei. Alle Griechen raus aus der Türkei, alle Türken raus aus Griechenland. Das war quasi die Vorlage für das, was dann nach 1945 passierte. Nur hatte man ja da gesehen, auch zu welchem Leid das führt. Also wusste man, um das nochmal zu fragen, wusste man ja eigentlich, welches Leid und welche Bewegung man in diesem Kontinent in Europa dann in Bewegung setzt.
Das ist richtig. Und die Folgen von Lausanne kann man ja bei genauerem Hinsehen bis heute im Verhältnis zwischen der Türkei und Griechenland beobachten. Mhm. Allerdings war mit diesem Gedanken verbunden, dass man letztendlich Bevölkerungsmanagement betreiben kann. Und es die Großmächte und auch die Staaten Osteuropas, die berufen sich immer wieder tatsächlich auf Lausanne. Zuletzt letztendlich auch Premier Winston Churchill, der in einer Unterhausrede ganz klar eine Rechnung aufmacht und sagt, naja, so und so viele Millionen werden noch sterben bis Kriegsende. Mhm. Und da werden wir sicher in der Lage sein, erstens einmal das organisatorisch hinzukriegen, was Hitler während des Krieges geschafft hat und letztendlich, was als Folge des Lausanner Abkommens 1923 auch möglich war.
Wir haben ja schon gelernt, dass man bei der Zahl der Geflüchteten im Grunde nur mit Schätzungen sich weiterhelfen kann. Insofern, wenn Sie das jetzt auch gerade ansprechen, dass Churchill da auch von den Millionen, die noch sterben sollten, sprach, kann man eigentlich schätzen, wie viele Menschen diese Flucht, die Vertreibung damals überlebt haben und wie viele gestorben sind?
Zahlen, Sie haben es bereits angedeutet, sind immer mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Und zwar, niemand hat ein Interesse, Flüchtlinge und Vertriebene zu zählen. Weder diejenigen, die letztendlich die Voraussetzungen für Flucht und Vertreibung schaffen, als auch diejenigen, die aufnehmen. Deshalb gibt es seit Bestehen der Bundesrepublik heftige Diskussionen darüber, wie viele Menschen im Rahmen von Flucht und Vertreibung gestorben sind. Und in diese Diskussionen waren auch die Staaten Ostmitteleuropas eingebunden. Legt man die entsprechenden Erhebungen zugrunde, die zum Beispiel vom Bundesarchiv oder vom Statistischen Bundesamt durchgeführt worden sind, und dabei handelt es sich in der Regel um Berechnungen, weil man keine belastbaren, konkreten Daten hat, dann muss man davon ausgehen, dass im Rahmen von Flucht und Vertreibung mindestens 600.000 Menschen umgekommen sind. Mhm. Und diese schwierige Frage hat auch damit zu tun, dass man ja fragen muss, was heißt Opfer von Flucht und Vertreibung? Mhm. Ist jemand, der an Herzversagen während der Flucht stirbt, ist das ein Vertreibungsopfer? Oder sind Vertreibungsopfer nur diejenigen, die getötet worden sind im Rahmen dieses Prozesses? Ich will damit nur zwei Fragen ansprechen, die in diese schwierige Diskussion um die Zahlen einfließen. Nochmals, heutiger Stand der Forschung, mindestens 600.000 Personen sind im Zusammenhang mit Flucht und Vertreibung der Deutschen verstorben.
Und die, die überlebt haben, was hat die dann erwartet, als sie im Westen angekommen sind?
Es hat sie Ablehnung erwartet, das muss man so ganz deutlich sagen. Ich will das an zwei, drei Beispielen festmachen. In Norddeutschland kursierte zum Beispiel eine Frage, die lautete, was sind die drei größten Übel der Zeit? Und die Antwort darauf lautete, Wildschweine, Kartoffelkäfer und Flüchtlinge. Puh. Ein anderes Beispiel, das aus Bayern stammt, da hat man zum Beispiel den Flüchtlingen verboten, dass sie innerhalb der Friedhofsmauern begraben werden, also als Fremde. Oder aber in Württemberg kursierte ein Spruch, ein Gedicht, das ich gerne zitiere. Herrgott im Himmel, sieh unsere Not, wir Bauern haben kein Fett und kein Brot. Flüchtlinge fressen sich dick und fett und stehlen uns unser letztes Bett. Wir verhungern und leiden große Pein. Herrgott, schick das Gesindel heim, schick sie zurück in die Tschechoslowakei. Herrgott, mach uns von dem Gesindel frei. Sie haben keinen Glauben und keinen Namen, die dreimal Verfluchten. In Ewigkeit. Amen. Und die Tatsache, dass dieses Gedicht in Form eines Gebetes letztendlich gekleidet ist, zeigt, glaube ich, zusätzlich nochmal die Virulenz, die es beim Aufeinandertreffen von alteingesessener Bevölkerung, Flüchtlingen und Vertriebenen oder Neubürger, wie sie ab 1946 auf Anweisung der Besatzungsmächte dann genannt wurden. Dieses Aufeinanderprallen trotz gleicher Sprache, trotz gleicher kultureller Merkmale hat sich im Laufe der Jahre abgemildert. Allerdings müssen wir, und das zeigt die einschlägige Forschung, davon ausgehen, dass auch bei der Aufnahme und Eingliederung der deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen von einem Drei-Generationen-Modell auszugehen ist. Das heißt, erst nach der dritten Generation kann man von einer Eingliederung letztendlich sprechen.
Historiker Matthias Bär bei uns in 1 Stunde History zu Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg. Danke fürs Gespräch, Herr Bär.
Sehr gerne.
Also wir können uns nur mit Schätzungen behelfen, aber es waren eben Millionen und Abermillionen von Menschen, die in Europa auf der Flucht waren. Und viele Millionen waren es, die sich dann in die neuen deutschen Staaten, Achtung, integrieren mussten, beziehungsweise integriert werden mussten. Und das bedeutet, wie immer, wenn es um Integration geht, auch eine Menge Kraftanstrengung. Matthias, diese Integration nach dem Zweiten Weltkrieg von Deutschen, die nach Deutschland kamen, ist das gelungen?
Naja, also so pauschal kann man das sicher nicht beantworten. Es gibt Berichte über Ablehnung von Flüchtlingen, weil Westdeutsche selbst kaum etwas zum Leben hatten. Es musste überall enger zusammengerückt werden und wer Verwandte im Westen hatte, dem fiel es natürlich leichter. Andere gingen erstmal in Behelfsunterkünfte, später auch die Flüchtlinge, die aus der DDR kamen. Das waren regelrechte Notunterkünfte, aber insgesamt und vor allem aus der Rückschau glaube ich, ja, die Integration ist im Prinzip gelungen.
Kleine bürokratische Frage an der Stelle, aber vielleicht nicht uninteressant. Hat man das eigentlich genau wie heute, damals auch schon, zwischen Bund und Ländern so aufgeteilt? Bund- und Länderkoordination?
Ja, also man kann in Deutschland diese Frage nicht mit Nein beantworten. Im deutschen Föderalismus geht nichts ohne diese Aufteilung. Die Länder waren zuständig für die Betreuung, die Unterbringung und die medizinische Fürsorge. Der Bund übernahm sozialpolitische Aufgaben. Dazu gehörte zum Beispiel der Lastenausgleich, durch den Vertriebene für ihren Verlust an Hab und Gut entschädigt werden sollten. Oder die soziale Versorgung der vielen Kriegsgeschädigten, die ohne fremde Hilfe nicht überleben konnten. Und es wurde das Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte gegründet und es existierte bis 1969.
So, aber Momentchen, da möchte ich doch jetzt noch mal genauer hinhören. Oder habe ich gerade genauer hingehört bei dem, was Matthias gesagt hat. Er sprach nämlich von einem Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte. Das klingt doch mindestens nach einer interessanten und ehrlicherweise auch nach einer ziemlich aktuellen Idee. Und deshalb haben wir uns gedacht, das nochmal genauer besprechen zu wollen, nämlich mit Historiker Jan Ruhkopf, der über dieses Ministerium seine Doktorarbeit geschrieben hat. Hallo, Herr Ruhkopf.
Hallo, guten Tag.
Und jetzt erstmal ganz profan zu Beginn, Herr Ruhkopf, was haben die da gemacht in diesem Ministerium für nochmal für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte?
Ja, es führt gleich ziemlich tief rein, also ganz grundsätzlich erstmal auf dem Papier, also ganz rein formal, war dieses Bundesvertriebenenministerium erstmal dafür zuständig, die soziale und gesellschaftliche Integration, zeitgenössisch nannte man das Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge in Westdeutschland voranzutreiben.
Okay, aber wir wissen, das ist eine große Aufgabe, ja?
Ja, also das bedeutete zum Beispiel, es wirkte an den entsprechenden Gesetzesvorhaben mit, die es dazu natürlich gab. Es übernahm in all diesen Angelegenheiten die Rolle eines Vermittlers zwischen dem Bundestag, den anderen Bundesministerien und den Ländern. Und es war auch ein Ansprechpartner für die ganzen Organisationen und Verbände, die in diesem Thema natürlich auch mit drinstecken. Und eigentlich sollte es grundsätzlich, um ihre Sache nach dem Großen aufzuwerfen, grundsätzlich in allen finanziellen und politischen Planungen eingebunden werden.
Mhm. Mein Kollege Matthias hat hier gerade, vielleicht gehen wir da jetzt mal langsam ins Detail, schon den Begriff Lastenausgleich in den Raum geschmissen. Können Sie uns den bitte nochmal genau erklären? Was war dieser Lastenausgleich?
Ja, der Lastenausgleich, der übrigens mit dem Ministerium überraschend wenig zu tun hat, obwohl man das gerne annimmt.
Ja, würde ja naheliegen eigentlich.
Würde naheliegen, aber hatte damit nichts zu tun. Das lag alles beim Bundesfinanzministerium tatsächlich.
Okay.
Der Lastenausgleich war der Versuch, auf ein zentrales sozialpolitisches Problem zu reagieren, das der Zweite Weltkrieg verursacht hat. Ja, ein erheblicher Teil der Menschen, die in Westdeutschland lebten, die hatten ihren Besitz teilweise oder eben vollständig verloren. Die standen buchstäblich vor dem Nichts. Und das meint eben nicht nur Vertriebene und Flüchtlinge, sondern es meint auch die sogenannten Kriegssachgeschädigten. Also zum Beispiel Menschen, die ihren Besitz durch Bombenangriffe verloren hatten. Mhm. Und diesen Menschen sollte der Lastenausgleich helfen, indem er die entstandenen Belastungen der Kriegsfolgen und die noch vorhandenen Vermögen umverteilte. Und da gab es zwei Entschädigungsmöglichkeiten, auf die Ausgleichsberechtigte Anspruch hatten. Nummer eins, das war die Hauptentschädigung für verlorenes Vermögen. Also Berechtigte erhielten einen Teil ihres verlorenen Vermögenswerts zurück. Mhm. Kleinere Vermögen wurden komplett entschädigt. Dann gab es ab einem bestimmten Grenzwert nur noch einen Teil und dann immer so weiter und am Schluss nur noch ein paar Prozent. Und das zweite waren die sogenannten Eingliederungshilfen. Und darunter fiel alles, was Menschen, die wirklich alles verloren hatten, eben einen gewissen Neustart ermöglichte. Also Unterhaltshilfen, Entschädigungsrenten, vor allem aber Kredite, um Wohnungen zu bauen und Unternehmen zu gründen. Und die Hauptentschädigung, das ist das, was ich zuerst gesagt habe, darum denkt man auch meistens, das ist der Lastenausgleich. Das sind aber nur 25% aller Mittel. Viel wichtiger waren die Eingliederungshilfen. Die machten 75% ungefähr aus und war halt praktisch bedeutsamer, weil natürlich das unmittelbar zu den Menschen kam, damit auch den Konsum, Antrieb, die Investitionen ermöglichte, um eben Wirtschaft und Wiederaufbau in Gang mitzubringen.
Jetzt haben Sie aber eben, Herr Ruhkopf, so ganz nebenbei das Wörtchen Umverteilung in den Raum geworfen. Ein Wort, glaube ich, bei dem heute hier in Deutschland ziemlich viele Alarmsignale angehen, das relativ verpönt worden ist. Umverteilung klingt irgendwie nach Zwangssozialismus. Aber wie sah denn diese Umverteilung damals dann aus?
Gab es auch zwei Instrumente? Beides waren im Endeffekt Steuern. Nummer eins war eine Vermögenssteuer auf nicht geschädigtes Vermögen, also Eigentum, zum Beispiel auf Erlöse von Krediten und Hypotheken. Mhm. So. Und dann kommt noch dazu, dass das eine Steuer war, die wurde nicht sofort auf einen Schlag fällig. Das wurde durchaus auch gefordert, also 50% Sofortabgabe. Das gab es nicht, denn man wollte sich natürlich auch damit nicht gleich neue Konflikte ins Land holen, die sowieso schon in Masse dazu da waren. Und man wollte sich natürlich auch nicht mit dem ideologischen Systemgegner, dem Sozialismus, quasi gemein machen. Mhm, so stattdessen war es so, wurden diese Abgaben über Jahrzehnte gestreckt und somit fiel nur eine wenige Prozent hohe Zusatzsteuer an. Mhm. Und Instrument Nummer zwei war das allgemeine Steueraufkommen. Und das macht am Schluss sogar 60% aller aufgewendeten Mittel im Lastenausgleich aus. Und das bedeutet übrigens, dass die Ausgleichsberechtigten selber über ihre Steuern den Lastenausgleich mitfinanzierten.
Jetzt haben Sie ja eben beschrieben, Herr Ruhkopf, dass aber all diese Maßnahmen ja eigentlich über das Finanzministerium liefen. Nun waren wir aber auch verabredet, über das Vertriebenenministerium zu sprechen. Wie haben die an der Stelle dann mitgewirkt?
Die haben sozusagen im Vorhinein an den Verhandlungen über das Gesetz über den Lastenausgleich mitgewirkt, also haben natürlich beim Bundesfinanzministerium mitgesprochen, gesagt, wir brauchen das und das und das, haben zusammen mit den Angehörigen der Verbände zum Beispiel oder bestimmten Experten sind die darauf zugegangen, bis es dann entsprechend umgesetzt war. Es war nämlich ein ziemlicher Kampf und danach hatte das Bundesvertriebenenministerium erstmal da gar nichts mehr mit zu tun, sozusagen mit dann dem Umsetzen des Lastenausgleichs. Hat natürlich trotzdem immer wieder versucht, mit reinzuwirken. Es gab verschiedene Novellierungen, da war das Ministerium wieder dabei. Exekutiv ist es dann erst 1957, also 5 Jahre nachdem das Lastenausgleichsgesetz verabschiedet wird, übernimmt es die Mitaufsicht über die Lastenausgleichsbank zusammen mit dem Bundesfinanzministerium. Und das war auch schon nicht selbstverständlich.
Mhm. Das heißt aber im Großen und Ganzen ist also dieses Vertriebenenministerium damals ja vielleicht ja kein Superministerium, sondern eher so ein Interministerium vielleicht. Also eins, das die anderen versucht zusammenzubringen für wichtige Entscheidungen.
Ja, ganz genau. Also es sah von außen aus wie ein klassisches, echtes Ministerium, aber es war es eben nur dem Namen nach, weil es eben dieses Netzwerken, Informieren, Koordinieren durchführen sollte und musste. Deswegen nennt man das in der Forschung auch Sonderministerium im klassischen Gewand.
Interessant. Jetzt haben wir ja gebührenden Abstand inzwischen. Es ist jetzt schon mehr als 50 Jahre her, dass dieses Ministerium auch wieder aufgelöst wurde. Es wurde nämlich 1969 dann auch wieder aufgelöst. Hat es denn aus Ihrer Sicht, Herr Ruhkopf, damals geleistet, was es leisten sollte?
Ja und nein. Okay. es war ein sehr schwaches Ministerium und es hatte vor allem ja diese symbolischen oder wie Sie sagen, Interfunktion. Mhm. Und die waren für die westdeutsche Gesellschaft, glaube ich, aber schon wichtig. Denn man muss sich ja klar machen, ja, die Integration zwischen Vertriebenen und Einheimischen, die ist erfolgreich gewesen, auch wenn sie Jahrzehnte gedauert hat. Das ist daran erkennbar, dass sowohl in den 1950er Jahren wurde diese Frage rauf und runter diskutiert, wie man so viele Menschen eingliedern soll. Mhm. Damit waren bis in die 60er viele Konflikte verbunden. Das ist heute alles verschwunden. Das ist wirklich Geschichte. Und daran jetzt genau den Anteil des Ministeriums zu bestimmen, das geht, glaube ich, nicht. Aber es lässt sich, glaube ich, nicht abstreiten, dass dieses Ministerium mithalf, diese Herausforderung, ja, politisch, gesellschaftlich, sozial anzugehen. Denn es war eben ein Symbol oder vielleicht ein Störenfried, ja, je nachdem, wie man es sieht. Mhm. Und wie es immer wieder auf dieses bestehende Problem der Vertriebenen und Flüchtlinge hin. Das heißt, Politiker, Parteien, Verwaltungen, Medien, die Menschen im Alltag, die mussten damit einen Umgang und letztlich eine Lösung finden. Und das geschah ja auch. Wir wissen ja schlicht nicht, wie wäre es ohne das Sonderministerium gewesen. Mhm. Ich würde sagen, Politik besteht eben nicht nur aus Geld oder aus harten Fakten, sondern eben auch aus Symbolen und Gefühlen. Und da, an diesem Punkt, würde ich sagen, spielte das Ministerium eine freilich schwer fassbare, aber ganz sicher wirksame Rolle.
Das ist ja nun eine sehr interessante Steilvorlage für das Jahr 2025, Herr Ruhkopf. Heute leben nämlich 3,5 Millionen Menschen in Deutschland, die in den letzten Jahren zu uns geflohen sind. Das sind Zahlen, die wir so in dem Ausmaß das letzte Mal eben in den 1950er Jahren erlebt haben, wobei es da ja sogar noch mehr waren. Aber lange Zeit waren das eben Zahlen, die Deutschland so nicht kannte. Damals gab es so ein Ministerium, heute gibt es das nicht. Könnten wir uns da was von der Vergangenheit abschauen?
Ich glaube tatsächlich, die Herausforderungen sind zu unterschiedlich. Auch die Wahrnehmung, wie man über Migration nachdenkt und spricht, sind anders. Mhm. Es hat ja schon mal ein Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gegeben.
Stimmt.
Vielleicht, ja.
Vielleicht könnten wir sowas wieder machen.
Das überlasse ich, glaube ich, lieber den Politikern.
In Ordnung. Historiker Jan Ruhkopf hat geforscht zum Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, das damals wahrscheinlich einen sehr wichtigen Teil, wenn auch nicht ganz bemessbar eben dabei gespielt hat, Millionen von Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, einzugliedern, wie man damals gesagt hat. Danke fürs Gespräch, Herr Ruhkopf.
Dankeschön, gerne.
1945 und in den Jahren danach waren also Millionen Menschen in Europa auf der Flucht. Das ist, muss man sagen, heute wieder so. Ob sie nun innerhalb von Europa fliehen, zum Beispiel aus der Ukraine, oder auf ihrer Flucht von einem anderen Kontinent bei uns in Europa landen und dann umherirren, bis sie endlich irgendwo unterkommen. Und die Fragen, die damit aufkommen, Matthias, das haben wir ja schon bei Frau Krüller eigentlich vorhin gehört, ne? Das sind sicher nicht dieselben wie damals, aber schon sehr ähnliche.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Die Integration von Flüchtlingen, zumal wenn es sich um eine so große Zahl, also Millionen handelt, das stellt jede Gesellschaft in jeder historischen Situation vor große Probleme, wenn man in der Geschichte zurückgeht. Dann gibt es Beispiele für gelungene, aber eben auch Beispiele für nicht gelungene Integration. 1945 aber war die Situation deutlich anders als bei der Aufnahme und Integration von Menschen aus anderen Ländern mit einer anderen Kultur und einer anderen Religion. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Menschen aus dem gleichen Kulturkreis mit einer gemeinsamen Sprache und einer gemeinsamen, jedenfalls im Prinzip gemeinsamen religiösen Auffassung. Das kann man nicht so gut miteinander vergleichen, auch wenn es auf den ersten Blick so offensichtlich scheint.
Mit historischen Vergleichen muss man sowieso immer aufpassen. Klar, zum Beispiel auch nächste Woche. Denn keiner würde auf die Idee kommen, den Webstuhl oder von mir aus auch einen Mähdrescher mit künstlicher Intelligenz zu vergleichen. Aber Ähnlichkeiten gibt's schon. Nächstes Mal geht's hier um die Maschinenstürmerei. Freue ich mich schon sehr drauf. Wir hören uns dann nächste Woche. Danke dir, Matthias. Ich bin Markus Lichmann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.